Ein Morgen bei Familie Herr. Das hat nicht geklappt. Oder wie es dazu kam. Mama, komm an den Tisch. Ja, ich komm grad, rufe ich zurück und klatsch mir nochmal kaltes Wasser ins Gesicht. Dankeschön. Der Blick in den Spiegel bestätigt mir, dass die Nacht definitiv zu kurz war. Die Serie war fesselnd, das Bett definitiv zu schmal und der Schlaf zu kurz und zu flach. Während Jan Paul für Benji ein Toastbrot mit Butter und Marmelade beschmiert, stelle ich mich erstmal in den Herd und koche mir mein ayurvedisches Frühstücksporridge mit Feigen und Kurkuma. Kurz überlege ich, einen Vortrag zu starten über Fett, Kohlenhydrate und Zucker am Morgen und darüber, dass nur ein warmes Frühstück den perfekten energiegeladenen Start in den Tag bietet. Aber mein Mann kommt mir zuvor. Sag mal, Maria, was ich dich jetzt schon länger mal fragen wollte, magst du eigentlich mal im CVJM predigen? Benji, nicht anfangen. Wir warten erst auf die Mama. Wir hätten da bald eine Gottesdienstreihe zum Thema Gesundheit. Da dachte ich mir, das passt ja vielleicht ganz gut. In meinem Inneren geben sich Hildegard von Bingen und Dr. Grönemeyer ein High Five. Nach Jahren der erfolglosen inneren Mission darf ich endlich nach außen auf die große Bühne. Endlich ein dankbares Publikum für mein umfassendes Wissen über die ganzen ganzheitlichen Gesundheitsthemen. In Gedanken bin ich schon bei meinem super anschaulichen Flipchart über die Verbindung von Seele, Körper und Geist. Da bemerke ich zu spät, dass das Kleinkind versucht, einen Saftbecher in die volle Kakaotasse zu stapeln. Ein mittelgroßer Kakaosee breitet sich mit beängstigender Geschwindigkeit auf unserem viel zu kleinen Esstisch aus. Der erste Fluch des Morgens bricht sich Bahn, während ich zum Spüllappen hechte. Okay, hey, das wäre doch super, wenn wir dann statt Kaffee einfach grüne Smoothies verteilen im Gottesdienst, geht's dann weiter in meinem Kopf. Und gluten- und zuckerfreie Kekse. Ich habe doch da letztens sowas mit Datteln gebacken, das fand Jan Paul eigentlich auch gar nicht so übel. Und ich könnte von unserer Darmsanierung letzten Herbst erzählen, wobei Jan Paul hat es ja auch nicht ganz so konsequent durchgezogen damals. Jan Paul ist längst fertig mit dem Essen, zieht die Augenbrauen hoch und brummt ein während er schon mal die ersten WhatsApps des Arbeitstags beantwortet. Das Kleinkind hat währenddessen Gefallen an der Butter gefunden und bohrt vergnügt mit seinem Löffel kleine Löcher in diesen immer unförmigeren Block. Jan Paul schreitet ein. Hey, mit dem Essen spielt man nicht. Als weltbeste Ehefrau verstehe ich mich natürlich blind darauf, meinen Mann in die Parade zu fahren. Naja, Jan Paul, weißt du, das hat ja auch was mit Entdecken und Appetit bekommen zu tun. Ich nehme die Butter nachher einfach zum Backen, ist okay. Trotzdem, so viel Butter ist nicht gesund. Mein Mann stellt die Butter außer Reichweite und nimmt den letzten Schluck von seinem Kaffee. Das ist doch jetzt auch schon die zweite Tasse heute Morgen, oder? Naja, nachdem er leitender Sekretär geworden ist, Aber gesund ist das auch nicht, denke ich mir, und setzt gerade zu einem Konter an. Da fegt das Kleinkind mit einer ungelenken Armbewegung den Saftbecher vom Tisch. Die Hälfte vom Bio-Multivitaminsaft landet auf dem frischen Pulli und die andere Hälfte suppt über den Boden. Ach Mann, da kostet der Liter 6 Euro. Genervt hole ich einen frischen Lappen, schicke das entrüstete Kleinkind zum Händewaschen, besser auch bekannt als ich plansche so lange, bis das Bad unter Wasser steht, und gebe meinem Mann noch einen schnellen Kuss, bevor er die Wohnungstür hinter sich zuzieht. Ein paar Stunden später kommt dann die Mail von meinem Mann. Hey, das ist so in etwa das, was wir uns für den Gottesdienst überlegt haben. Ein dankbarer Mensch setzt nichts als gegeben voraus, baut nicht auf seine eigene Kraft und geht demütiger und glücklicher durchs Leben. Dazu eine Bibelstelle aus Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der preist mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Meine erste Reaktion, boah, nee, oder? Ich sehe innerlich meine Flipcharts davon flattern und die glutenfreien Kekse aus meiner Komfortzone davon kullern. Puh, das ist ja jetzt irgendwie so überhaupt nicht mein Thema heute. Naja, eigentlich nicht nur heute. Die Sache mit der Dankbarkeit fällt mir oft schwer. So Sätze wie, Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, dann mach Limonade draus. Sind für mich der Grünkohl-Spinat-Smoothie unter den Kalendersprüchen. Ich kann mit Plattitüden und gedeckelten Emotionen einfach nichts anfangen. Im echten Leben ist es doch auch einfach viel komplizierter. Außerdem, wenn mir das Leben Zitronen gibt, dann werde ich auch verdammt nochmal sauer. Und dann will ich mir in der Regel dieses Obst erstmal ganz genau anschauen und dann daraus lernen, bevor ich hier fröhlich pfeifend Limo für alle koche. Wenn ich mich in meiner Umgebung bzw. in meinem Land so umschaue, dann merke ich, dass ich mit dieser Haltung vielleicht deutscher bin, als mir das bisher bewusst war. Schon vor über 10 Jahren wurde diese Beobachtung auch mit Zahlen belegt. Wir Deutschen sind das unzufriedenste Volk in Europa. Obwohl es uns ja eigentlich verglichen mit unseren Nachbarn wirtschaftlich echt besser geht. Und auch Corona haben wir besser weggesteckt als viele unserer Nachbarländer. Trotzdem meckern wir Deutschen weiter und verstricken uns in Nörgeleien. Entweder über notorische Maskenträger, die auch im Auto Maske tragen, oder über die, die einfach gar keine tragen wollen. Meine zweite Reaktion auf den Psalmvers kommt dann schon ein Stück reflektierter daher. Okay, also gerade deswegen. Gerade wenn ich jetzt heute so unzufrieden bin, dann macht es natürlich total Sinn, sich einmal vertieft mit dem Thema Dankbarkeit auseinanderzusetzen. Seit 2002 gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen zu diesen erstaunlichen Effekten, die eine dankbare Grundhaltung mit sich bringt. Menschen, die in verschiedenen Studien ein Dankbarkeitstagebuch geführt haben, hatten signifikant niedrigere Entzündungswerte. Sie haben mehr Sport gemacht tatsächlich, sie schliefen besser. Sie waren weniger oft von Depressionen betroffen und Ängste und Phobien ließen sich durch diese einfache Übung ganz deutlich lindern. Also gut, wie und warum funktioniert denn Dankbarkeit? Wenn ein Mensch dem anderen dankt, hat er ja zuerst mal das Gefühl, das, was ich hier bekommen habe, ist gut. Sein Verstand hat noch vor dem Danken entschieden, der mir hier was gibt, der meint es gut mit mir. Insofern steuert dieses Werturteil das Gefühl, das ich in dem Moment empfinde. Und schon an dieser Stelle liegt der Schatz begraben. Für eine Situation oder für einen Lebensumstand tiefe Dankbarkeit zu empfinden, heißt, diese erste Beurteilung zu verändern. Das heißt, die Perspektive zu wechseln und in erster Linie loszulassen. Zum Beispiel den Anspruch an deinen Partner, deinen Chef oder deine Kinder, dich glücklich und zufrieden machen zu müssen. Wenn du dich dankbarer fühlen möchtest, dann musst du auch damit aufhören, dir selber die Schuld an deiner Situation zu geben oder dir vorzumachen, du würdest halt nur Zitronen verdienen. Du musst die Illusion streichen, es würde schon nochmal alles irgendwann anders werden und dass dir schon irgendwann dann dies oder jenes passiert, dass dein Leben finanziell, emotional und geistig in Fülle gelebt werden kann. Dankbarkeit üben heißt, es hier und jetzt schon gut sein zu lassen. Nicht erst als Limonade, sondern auch schon als Zitrone, dieses Leben, das dir zuteil wird, richtig und wichtig sein zu lassen. Und das heißt nicht, dass ich mich irgendwann schon an den sauren Geschmack gewöhne oder dass ich mich bedanke, weil ich ja so viel Vitamin C bekomme. Sondern es heißt, die Zitrone bzw. die Lebenssituation, die sich mir bietet, einfach nur deshalb, weil sie mir geschenkt ist, gut sein zu lassen. Und Gott sah, dass es gut war, nehme ich aus der Bibel mit. Dieses dankbare Loslassen von Ansprüchen kannst du auch körperlich verankern. Das ist eine der ersten praktischen Übungen, die ich in meine Predigt für euch eingebaut habe. Wenn du, wie ich, zum menstruierenden Anteil der Bevölkerung zählst, dann nutz doch diese besondere Zeit im Monat einmal, um auch ganz bewusst innerlich loszulassen. Nicht ohne Grund ballt sich manchmal in den Tagen vor der Regel der ganze Unmut und die mieseste Laune der Welt in uns Frauen. Was für ein großartiger eingebauter Mechanismus ist das, dass wir uns monatlich daran erinnern dürfen und manchmal vom Körper auch durch Beschwerden dazu gezwungen werden, alles loszulassen, was uns belastet und äußerlich und auch innerlich zur Ruhe zu kommen. Und wenn du zum anderen Teil der Bevölkerung gehörst und nicht über diese Superpower verfügst oder nicht mehr, dann schaff dir doch selbst einen Rhythmus des Loslassens. Zum Beispiel, indem du einmal im Monat bewusst einen Tag lang auf feste Nahrung verzichtest, fastest und deinem Körper und deiner Seele damit die Chance gibst, sich einen Tag lang einfach mal nur aufs Loslassen zu konzentrieren. Wenn dir dieser Perspektivwechsel gelingt, dann lösen sich Wut, Unzufriedenheit, Groll, auch Scham und Schuld leichter auf. Es ist dann einfach nicht mehr nötig, dass du diese krankmachenden Gefühle lebst, wenn du die Dinge so sein lassen kannst, wie sie wirklich sind. Dein Körper und deine Seele müssen dann nicht mehr grübeln und sich ständig in dieses Was wäre, wenn zu investieren. Sei es sozusagen auch innerlich Detox zu betreiben, progressive Grollentspannung zu üben. Daran schließt eine geistige Übung an. Die ersten paar Minuten nach dem Aufstehen befindet sich unser Gehirn in einem Zustand, der als Hypnopompie bezeichnet wird. Die verschiedenen Bereiche vom Hirn wachen unterschiedlich schnell auf. Echte Morgenmuffel sind der Thalamus und die Großhirnrinde, die, sehr vereinfacht gesagt, tut mir leid für die Mediziner unter uns, für den Verstand zuständig sind, in etwa. Ein kleiner Bereich im vorderen, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, Zingulum, ja, eine nickt, einer nicht. Ein Vorderbereich in diesem vorderen Zingulum ist sofort zur Stelle. Und in diesem Hirnbereich sind unsere Selbstwahrnehmung und unsere emotionale Wahrnehmung von der Umwelt verortet. Das ist also genau der Bereich, der für dieses Werturteil zuständig ist. Der entscheidet, ist das jetzt gut oder schlecht für mich. Während dein Verstand sich also nochmal im Bett umdreht, hast du die Chance, dich in den ersten paar Minuten des Tages effektiv auf deine dankbare Haltung zu konzentrieren und deinem Leben, deinem Dasein hier auf der Erde ein breites Lächeln zu schenken, auch ganz körperlich. In den christlichen Klöstern wird das natürlich schon seit Jahrhunderten so praktiziert, indem täglich direkt nach dem Aufstehen das Morgenlob gesungen wird, die Laudes. Jetzt sind das natürlich irgendwie auch Peanuts. Auf bissige Kommentare verzichten und meinem Mann seinen eigenen Erziehungsstil zugestehen, das kann ich logischerweise am einen Tag besser, am anderen Tag halt schlechter. Das ist was, daran kann ich arbeiten, ich kann nicht täglich üben, da kann ich mich auch einfach zusammenreißen. Aber was passiert, wenn das wie Leben wilder tobt? Wenn dich dein monatliches Bluten zum Beispiel nicht einfach nur daran erinnert, dass du loslassen darfst, sondern dass du vielleicht immer noch kein Baby bekommen wirst oder dass du gerade eins verloren hast. Was, wenn du am liebsten nicht nur einmal im Monat fasten würdest, sondern lieber wöchentlich, täglich? Wenn du dich am liebsten in Luft auflösen würdest vor lauter Scham und Schuld in deinem Leben? Die Bibel schaut aus einem anderen Blickwinkel aufs Danken und der ist sehr wohltuend. Wenn Paulus die Epheser zum Beispiel dazu auffordert, sagt Gott Dank alle Zeit für alles. Im Epheserbrief 5, Vers 20. Dann tut er das aus einem gesellschaftlichen Verständnis heraus, in dem Macht und Obrigkeit klar verteilt waren. Lob, Ehre und Dank waren ein und dieselbe Sache und sie waren reserviert für eben Obrigkeiten. Für Paulus und für die Menschen der Bibel stand es außer Frage, dass ihr Leben und ihr Sein von Gott abhängig ist. Dass der Mensch nur ein kleiner Teil einer großen Gesamtheit, einer ganzen Schöpfung ist. individuelle Unzufriedenheit oder das Meckern über meine individuellen Umstände wären im Prinzip gar nicht im Verhaltensrepertoire eines Paulus gewesen. Wenn Menschen in der Bibel Gott danken, dann willigen sie damit ein in den Statusunterschied zwischen Gott und Mensch. Wenn in der Bibel zum Dank aufgefordert wird, dann geht es nicht um mein individuelles Zufriedenheitsgefühl, meine individuelle Freude, die ich im Dank ausdrücke, sondern es geht um die generelle Bereitschaft, Gott in allen Lebensumständen als den zu loben, der das Leben schenkt. Und hier liebe ich die Bibel, die uns auch so schonungslos vom Scheitern berichtet. Das Volk Israel erlebt viel mit Gott, ist auch dankbar Gott gegenüber, aber es ist auch ziemlich vergesslich. Gerade noch haben sie Gott für die Rettung aus Ägypten gedankt, schon haben sie Schiss, irgendwie nicht genug zu essen zu bekommen jetzt hier in der Wüste. Dankbarkeit ist eine sehr vergessliche Sache. Und das gilt auch für uns heute. Aber das ist die dritte praktische Übung. Du kannst dem vorbeugen. Wenn du das Volk Israel zum Vorbild nimmst, dann kannst du damit anfangen, auf den Höhepunkten des Lebens, dann, wenn es dir leicht fällt, Dankbarkeit zu empfinden, dankbar zu sein, Altäre zu bauen. Bau dir richtig echte Altäre zum Anschauen, zum Anfassen, Altäre des Staunens, die dir dabei helfen, dich voller Dankbarkeit an Gottes Wirken zu erinnern und die dich damit dabei unterstützen, mit dem, was passiert ist, Frieden zu schließen. Ob das jetzt wirklich Steine sein sollen oder Fotos oder eine andere Art oder Weise, die dich daran erinnert, was dir Gutes zuteil wurde. Es ist knifflig, wenn wir aus unserer aufgeklärten und individualistischen Perspektive versuchen, mit dem biblischen Verständnis mitzugehen und Dankbarkeit als Tugend zu leben. Wir sind heute in andere Denkmuster eingebettet. Wir hinterfragen das, was uns umgibt, und wir forschen und wir wollen es erst mal ganz genau verstehen, um es wirklich begreifen zu können. Wir verstehen uns als die Gestalter unseres Lebens. Ich denke, also bin ich. Und was ich denke, kann ich ja jederzeit beeinflussen. Das Ganze ist uns greifbarer, vertrauter irgendwie. Und dieses Denken ist nicht nur in der modernen Gesellschaft verankert, das ist jetzt nicht nur Gesellschaftskritik, sondern es ist auch Element unseres Glaubens. Wir wissen, dass Gott uns individuell die Verantwortung gibt für unser Handeln und auch für unser Denken. Und wir begreifen uns als Christen, als Subjekte seiner Liebe. Aber genau darum lohnt sich nochmal ein genauerer Blick auf diese biblische Perspektive. Sie lenkt unseren Blick weg von meinem individuellen dankbaren Gefühl hin zu der Tugend, zu der Übung der Dankbarkeit. In der Bibel ist diese dankbare Haltung und deren Ausdruck letztlich dann im Lob Gottes eine persönliche, aber auch eine kollektive Notwendigkeit. Es geht gar nicht ohne. Wenn Gott der Geber des Lebens ist, dann ist es völlig egal, wie ich meine aktuelle Situation empfinde oder bewerte, dann ist sie gut, so wie sie ist. Wir sollten das nicht mit Etikette oder mit Zwang verwechseln. Man macht das halt so. Oder ich muss jetzt halt auch dankbar sein. Ich habe ja schließlich, ne? Ich kriege ja schließlich wenigstens irgendwas, ne? Wir müssen auch als CVJM uns überhaupt nicht in Dankbarkeit üben. Gott braucht das nicht von uns. Aber er braucht uns als Salz und Licht dieser Welt. Und das macht es für uns Christen umso wichtiger, dass wir uns mit Dankbarkeit beschäftigen. Wenn wir eine dankbare Haltung einüben, dann müssen wir uns nimmer länger um uns selber drehen. Und dann bleiben wir als Gemeinschaft auch nicht beim persönlichen Danken oder beim Lobpreis still und demütig stehen. Sondern dann verstehen wir, dass eine dankbare Haltung uns dazu befreit, den Blick nach außen zu wenden und uns genau den Menschen zuzuwenden, die Gott uns ins Leben gestellt hat und die auf unsere Fürsorge und Liebe angewiesen sind. Ein Reisender wird unterwegs von der Nacht überrascht und klopft an der Tür eines weisen Mannes an, um ihn für die Nacht um Obhut zu bitten. Der weise Mann bittet den Reisenden herein. Dieser ist überrascht, als er sieht, dass die Hütte, abgesehen von einer Decke zum Schlafen und von zwei Wasserschalen, völlig leer ist. »Wo sind denn deine Sachen?«, fragt der Reisende den weisen Mann. »Und wo sind deine?«, lautet die Antwort. »Ich bin auf der Durchreise«, erklärt der Gast. Da lächelt der weise Mann und sagt: »Ich auch.« Amen.